der Florian und ich mache den Echte Papas Podcast. Ich muss mir irgendwas anderes ausdenken mit diesem Machen-Papa-Podcast. Das ist irgendwie... Jedenfalls mache ich den mit...
Nehmen wir schon auf? Ja, ich befürchte, oder? Okay, also machst du mit Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir, Achtung, wir nehmen auf, die Echten Papas. Auch da müssen wir uns was... überlegen. Dieser Schlachtruf nervt mich inzwischen. Vor allem ich immer ganz voller Inbrunst schmettere es hinaus und du sagst gar nichts. Bist du noch dran, Flo?
Ja, bei mir hat das technisch, also einen technischen Grund. Weil Martin, ja, unser Cutter, der ja dann irgendwann mal gesagt hat, du beide gleichzeitig, das überlagert sich, das funktioniert gar nicht.
Ach, Martin ist schuld.
Und das habe ich ja dann irgendwann, da bin ich ja in dieses Echo rein und jetzt habe ich gerade wieder hier meine Drum Machine gefunden und denk mir, das ist doch eigentlich, wenn du den Schlachtruf bringst und ich damit sozusagen abschließe, dann gibt das so, dann ist das rund.
Ich fasse mal zusammen, unsere Moderation ist überdenkenswert, der Schlachtruf ist doof, aber was gut ist, ist, dass wir immer mit einer Frage einsteigen zum Anfang einer jeden Folge. Und diesmal darf ich die Frage stellen. Bist du soweit, Flo?
Ja.
Und zwar würde ich ganz gerne mal von dir wissen, was du dir eigentlich so von deiner Frau abgeguckt hast. Ne, es ist ja immer so, man in einer Beziehung, man befruchtet sich gegenseitig, man lernt auch voneinander, und ich würde ganz gerne wissen, was hast du denn von deiner Frau gelernt? Ist sie ein Vorbild für dich in irgendeiner Art und Weise?
Oh, bestimmt. Also wenn ich so jetzt genau drüber nachdenke, Dinge, die ich mir abgeguckt habe, Bananenbrot, habe ich mir versucht abzugucken, da bin ich gescheitert. Das hat nicht so wirklich funktioniert, aber ich glaube, so ordnungstechnisch habe ich mir ein paar Sachen abgeguckt. Sie hat letztes Jahr irgendwann unser Bücherregal, da hat sie die Bücher nach Farben sortiert. Das habe ich mir nicht abgeguckt, weil ich mir dachte, jetzt finde ich kein Buch mehr. Aber und so, also gibt so Details. Ich glaube, das würde zu sehr in die Tiefe gehen, was wir beide nicht geschafft haben. Und da hat sie mir nicht abgeguckt und ich habe mich nicht an ihr orientiert, war das Fahrrad reparieren. Da sind wir beide gescheitert. Insofern, mich würde mal interessieren, was sie sich von mir abgeguckt hat. Da muss ich sie mal fragen.
Genau. Also deine Frau laden wir demnächst mal in unseren Podcast ein. Für diese Folge haben wir eine andere Frau eingeladen. So, jetzt kommen wir ins Angemachte, nämlich zu Patricia Camarata. Kennen wahrscheinlich die meisten, ist im Internet viel unterwegs. Da kennt man sie unter Das Nuff und hat inzwischen auch schon viele Bücher geschrieben. Einige sind lustig, einige sind sehr nachdenkenswert. Und jetzt hat sie gerade ein Buch geschrieben, das nennt sich Musterbruch. Und der Untertitel ist, weil mit Musterbruch als Titel kann man noch nicht viel anfangen, aber der Untertitel, der lautet Überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Und über dieses Buch und auch über ihre anderen Bücher, da sprechen wir heute mit ihr. Und über so heikle Themen wie Perfektionismus, Mental Load, Maternal Gatekeeping.
Fahrrad reparieren,
genau. Die heißen Themen der Zeit.
Ich bin gespannt, weil ich finde das Thema sehr wichtig, wirklich sehr wichtig. Und ich glaube, da ist noch ganz viel zu tun. Und das vieles hat, glaube ich, eher was mit unserem Kopf zu tun.
Gut, dann lass mich an dieser Stelle abkürzen und einfach sagen, herzlich willkommen, Patricia. Schön, dass du da bist bei den Echten Papas.
Hallo, Patricia.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Willkommen. Wir haben gerade schon mal nachgedacht, du warst schon mal vor 3 Jahren ganz kurz bei uns sozusagen. Da hatten wir eine Sammelfolge mit vielen Gästen. Aber heute konzentrieren wir uns voll und ganz auf dich. Und das hat auch einen guten Grund. Du hast nämlich ein neues Buch geschrieben, das total interessant ist. Und darüber wollen wir heute mal reden. Aber bevor wir über dein neues Buch sprechen, müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz noch über dein altes Buch reden. Das heißt ja Raus aus der Mental Load Falle. Und dank diesem Buch ist der Begriff Mental Load ja auch eigentlich erst, sage ich jetzt mal so, einem größeren Publikum bekannt geworden. Und obwohl wir hier in diesem Podcast schon öfter mal über dieses Phänomen Mental Load gesprochen haben oder es angeschnitten haben, haben wir es noch nie so in aller Ausführlichkeit besprochen. Und jetzt, heute, wo wir nun die Chance haben, die Expertin schlechthin zum Thema Mental Load am Mikro zu haben, möchten wir doch einmal von dir nochmal von dir wissen, was ist Mental Load? Magst du das einmal unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz, wenn es geht, erklären?
Ja, sehr gerne. Also, wenn man wirklich eine Definition haben will, dann kann man sagen, Mental Load bezeichnet die geistige und emotionale Last, die in der Regel eben von einer einzigen Person in Familien getragen wird, damit der Alltag für alle Familienmitglieder funktioniert. Also ganz kurz und plastisch ist es die ewige To-Do-Liste im Kopf, die eben meistens Frauen wälzen. Und wenn man eine Analogie für die Arbeitswelt braucht, um das zu verstehen, das ist das Projektmanagement, nur es ist unbezahlt, unsichtbar und eben deswegen auch ganz oft ohne Wertschätzung.
Was steht auf dieser To-Do-Liste, auf der imaginären?
Also auf dieser imaginären To-Do-Liste steht unendlich viel. Das kommt ganz drauf an, was man in der Familie alles zu organisieren hat. Das sind Punkte von, was essen wir heute, was haben wir überhaupt an Vorräten im Schrank, was mögen die Kinder, was hatten wir letzte Woche, wie ist das eigentlich mit dem Sport, wie kommt man da hin oder ist auch noch der Arzttermin. Also ich könnte quasi jetzt ohne Punkt und Komma so eine To-Do-Liste einfach ewig fortführen. Und das haben alle Familien und das hängt natürlich ein bisschen immer davon ab, was da alles ansteht, wie viele Kinder da sind. Aber die hört einfach nicht auf. Also die gehört ja auch zum Leben dazu, das muss man auch sagen. Das ist ja nicht irgendwie eine Krankheit oder so, sondern das ist einfach der planerische und organisatorische Teil, den man im Leben einfach auch hat. Und das Problem ist nur, wenn das sehr stark eine Person belastet, eine andere sich damit eben wenig befasst und das dann irgendwann zum Overload wird, weil man eben vielleicht auch noch die Erwerbsarbeit zusätzlich hat. Und dann muss man eben gucken, wie man es besser aufteilt irgendwann.
Im Projektmanagement sind meine Frau und ich, glaube ich, ganz gut. Insofern ist es da bisher noch nicht ein Thema geworden. Aber bevor jetzt alle männlichen Hörer an dieser Stelle abbrechen, weil sie sagen, naja, ist ja eh nicht mein Problem, können wir sie ja trotzdem einfangen und ihnen beweisen, dass sie irren, wie am besten?
Also am besten immer, wenn man über die Folgen nachdenkt. Also wenn man sich Sorgearbeit und Mental Load ist ja ein Teil der Sorgearbeit, nicht so wirklich teilt, dann entsteht in der Familie eine Hierarchie. Das sagt man ja manchmal im Spaß auch so, ne? Meine Frau, die Chefin. Aber das heißt eben, dann sind Männer in der eigenen Familie so eine Art Hilfsarbeiter und für die Kinder hört man halt immer Mama, Mama, Mama. Sie sind also als Väter dann die zweitbeste Lösung. Und das kann sich schlecht anfühlen für die Väter, für die Männer selber. Also auch immer Zuarbeiter sein ist nicht so eine schöne Rolle auch. Und das kann aber auch für die Beziehung ein Problem sein. Es ist ja so, dass in 70% der Fälle die Frauen auch Erwerbsarbeiten, also eine Doppelbelastung haben. Und wenn man dann zu großen Teilen eben diese Sorgearbeit und den Mental Load trägt, dann entsteht ein Ungerechtigkeitsgefühl und das kann auch zu Frust und Streit führen. Und insofern, glaube ich, merken das doch relativ viele Paare, dass das irgendwie mindestens indirekt Thema ist. Man hatte halt lange nicht so richtig ein Wort dafür, woher dieser Frust kommt.
Es ist vor allen Dingen, glaube ich, der Frust, der auf beiden Seiten entsteht, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, ne? Also es ist einerseits dann eben die Mutter, die dann neben der Erwerbsarbeit noch die zusätzliche Arbeit hat und der Mann, der vorgibt, er sei ja der Hauptgeld nach Hause bringer und hat da ja auch noch eine ganze Menge mitzubringen. Und dadurch, glaube ich, sind beide dann in ihrer Position oder Rolle gefangen.
Genau, also das hängt ja sehr stark eben an den Rollenbildern und so richtig frei können die Menschen nämlich eben gar nicht wählen. Also ne, es ist ja auch für Männer oft nicht so leicht, von dieser Erwerbsarbeitszentrierung auch loszukommen, weil man da sehr orientiert sich vielleicht an so einem Leistungsbild in der Erwerbsarbeit. Und wenn man dann beispielsweise sagt, ich möchte jetzt gerne 8 Monate in Elternzeit, dann bejubeln das ja auch nicht alle, sondern dann sagt man vielleicht, oh, da fehlt die Arbeitskraft im Team und oh, was macht ihr da eigentlich? Da gibt's so Wörter wie Pantoffelheld etc. Und sowas wirkt halt einfach natürlich auf die Menschen und macht es dann auch schwerer, sich aktiv zu entscheiden, in der Sorgearbeit eben auch seine 50% zu übernehmen.
Aber wäre das sozusagen die naheliegendste Lösung? Nein, ist das natürlich nicht, wenn wenn zum Beispiel die Frau klassischerweise unter Mental Load leidet. Was wären denn so die ersten Schritte, die man als Paar unternehmen kann, um dieses Ungleichgewicht wieder in Balance zu bringen, weil klar, dass der Mann 50% der Care-Arbeit übernimmt, ist der Idealfall, aber davon sind viele Paare ja meilenweit auseinander. Das heißt, man muss ja mit kleinen Schritten das machen. Was sind da deine Lösungsvorschläge?
Genau, also dieses 50-50 ist übrigens auch überhaupt gar nicht nötig, wenn ein Paar sagt, wir sind mit einer anderen Aufteilung zufrieden. Das ist ja Quatsch, man muss das nicht nur um der Zahl willen irgendwie machen. Aber tatsächlich, wenn man sagt, das fühlt sich irgendwie bei uns nicht gut an, wir wollen da was ändern, gibt es durchaus Sachen, die man relativ schnell anstoßen kann. Das eine ist, dass wir wegkommen, in To-Dos zu denken. Also, dass man weiterhin die Frau hat, die alles im Kopf hat und die guckt dann, was gibt so für To-Dos und gibt das dem Mann. Das behält ja den Mental Load dann eben bei der Frau. Was man also machen muss, ist eine Prozessorientierung, statt eine Abarbeitung der To-Dos irgendwie einzuführen. Das heißt, jemand übernimmt für ein Thema komplett die Verantwortung und zwar samt Initiierung. Also wer denkt dann, auch rechtzeitig dran zu denken, der Planung und dann der Ausführung und dann nochmal immer so einen Plan B im Kopf zu haben, wenn mal was schief geht. Das ist ja im Leben auch ganz normal, aber dass dann die erfahrenere Person quasi nicht immer so als Feuerwehr gleich dazwischen geht, sondern man sagt, nee, wir sind ja alle erwachsene Menschen und wenn mal Dinge nicht so klappen, wie wir das geplant haben, da fällt einem dann auch nochmal eine Notlösung ein. Also das ist eine Sache. Was auch eine Riesenerleichterung bringt, sind Rituale im Alltag. Also nicht alles immer neu planen, sondern man sagt, wir suchen jetzt einmal den Geburtstagskuchen unserer Familie für die nächsten 10 Jahre aus. Bei uns ist immer Nudelmontag, Papatage sind Mittwoch und Donnerstag, die Frau hat Ausschlafsamstag, der Mann hat Ausschlafsonntag. Und was eben feststeht, muss ja nicht andauernd geplant werden.
Das ist Prozessoptimierung.
Das ist ja ist eigentlich auch eine Art Prozessoptimierung, wenn man einmal quasi festlegt, wie es läuft. Stimmt, genau.
Ich habe ja 10 Jahre lang zum Geburtstag immer Bananenkuchen gebacken, aber oh Wunder, irgendwann regte sich da Widerstand tatsächlich und dann musste ich was anderes packen.
Aber das, 10 Jahre ist schon dann ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen. Ja. Da kann man dann auch den zweiten Kuchen einführen.
Finde ich auch. Was mich tatsächlich nochmal ganz kurz interessieren würde zu dem Thema Mental Load, bevor wir jetzt vielleicht mal dann endlich auch zu deinem neuen Buch kommen, ist so, du sprachst ja von unsichtbarer Arbeit. Mhm. Das ist ja immer total schwierig, wenn etwas unsichtbar ist. Wie gelingt es denn Paaren oder in diesem Fall den Frauen vielleicht, diese Arbeit sichtbar zu machen oder sichtbarer zu machen?
Also ich empfehle da immer, das habt ihr vielleicht aber auch schon öfter gehört, den Mental Load Test vom Equal Care Day, den hat die Jo Lücke entwickelt. Das ist so ein total gutes Tool, um dem generell mal auf die Spur zu kommen. Also sich zusammen hinzusetzen und dann eben bringen beide ihre Sachen ein, weil es ist ja nicht so, dass nur die Frauen unsichtbare Arbeit haben, die Männer haben das auch. Also wenn man sich hinsetzt, ne? Keine Ahnung, sowas wie, wenn man in den Urlaub fährt und der Mann fühlt sich hauptsächlich fürs Auto zuständig, dann kontrolliert er den Reifendruck, tankt auf oder lädt auf und solche Dinge. Und wenn man das einmal zusammengetragen hat, dann glaube ich, ist es so, dass man so einen Moment hat, wo man sagt, Mann, ey, das ist wirklich richtig viel. Also ich hatte nicht so auf dem Schirm, was du alles machst. Du hast nicht so auf dem Schirm, was ich alles mache. Und dann kann man sich erstmal wirklich in die Augen gucken und sagen, hey, was wir hier leisten, ist eigentlich eine super Sache. Und dann kann man aber ins Detail gehen. Und das ist nämlich dann das Spannende. Dann sieht man beispielsweise, dass ganz viel Mental Load und To-Dos auch die Frauen erledigen, die kommen ganz häufig vor, auch häufig am Tag. Und Dinge, die Männer machen, klassischerweise, da ist man immer so ein bisschen flexibel. Also da kann man sagen, ne, so, das mache ich heute oder der Wocheneinkauf, klar, eigentlich wäre heute dran, aber wir überleben auch, wenn ich es morgen mache. Und weibliche Aufgaben, die sind eben oft nicht so. Also Windel wechseln, das muss halt sein im Alltag, das Kind fällt hin, das braucht jetzt Trost. Zähneputzen macht man auch jeden Tag. Und ich glaube, das hilft total zu sehen, dass es da unterschiedliche Flexibilität gibt, wie man sich seine eigene Zeit dann anteilt und dass das auch nochmal so eine besondere Belastung ist, dass man da so oder Frauen eben oft unflexibel sind, sich ihre Aufgaben da auch einzuteilen. Also ich glaube, das bringt ganz viel Transparenz bei und das kann man dann lernen, sich gegenseitig im Alltag auch zu sagen, was da an unsichtbarer Arbeit anfällt. Und da kann man auch Kinder mit einbeziehen. Also wir haben wirklich irgendwann beispielsweise gesagt, naja, die Kinder, weil die das Schulessen so furchtbar finden, wir kochen jeden Abend nochmal. Für die Kinder ist es ja so, oder erscheint Essen. Wenn man dann aber darüber spricht, nee, da setzt sich jemand hin, ich hasse das wirklich, diesen Wochenessensplan zu machen, es macht mich verrückt, ja, weil meine Kinder essen auch nur eigentlich 15 Gerichte, aber meckern dann, dass es immer dasselbe gibt und so. Und dann zu sagen, nee, da muss ich mir das überlegen, ich muss mir überlegen, welche Vorräte haben wir, was muss aufgebraucht werden, gibt es irgendwelche Besonderheiten, weil noch ein Kuchen extra gebacken werden muss, wann macht man eigentlich den Einkauf, wer kann den eigentlich erledigen, dann muss man kochen, Tisch decken etc. Also wir haben das alles immer so gemacht und aber auch gesagt und dann wie in so einer amerikanischen Kitsch-Serie, wenn wir anfangen zu essen, dann sagen wir immer, hey, wer hat denn heute gekocht? Ah, der Papa, danke, dass du heute gekocht hast, wir hatten heute den Tisch gedeckt. Und das hilft wirklich einfach zu verstehen, es gibt ganz viele Schritte, bis am Ende das Ergebnis steht. Und das ist eben, was man lernen muss, auch als Paar, nicht nur das Endergebnis zu sehen und wertzuschätzen, sondern sich zu fragen, wie sind wir da eigentlich hingekommen und wer hat diese Schritte alle initiiert und wer hat sie dann ausgeführt?
Ich sehe schon, Marco, ich glaube, wir müssen nochmal eine Sonderfolge machen, beziehungsweise generell das Thema, weil mir ergeben sich ganz viele Fragen plötzlich auch. Wie kleinteilig sollte man oder kann man werden, wenn man jetzt so jeder seine Aufgaben oder jede seine Aufgaben mal so runterdekliniert? Oder wie du gerade sagst, das Ergebnis. Was ist denn das Ergebnis, dass wir am Tag dann irgendwann im Bett liegen und sagen, heute war ein guter Tag, weil heute haben wir alles gut geschafft und wir sind trotzdem noch mit Energie ins Bett gegangen und nicht ins Bett gefallen. Ne, so. Insofern, aber wir wollen jetzt zu dem neuen Buch kommen, zu deinem, und das heißt Musterbruch, überraschend Lösungen für wirklich, wirkliche Gleichberechtigung. Ist das dann eine Form der Fortsetzung? Also
jein. Mental Load ist ja so ein ganz eingegrenztes Thema und das ist aber wirklich auf ganz viel Interesse gestoßen. Das heißt, ich habe die letzten 4 Jahre wahnsinnig viel Vorträge gemacht und Gespräche geführt. Und in diesen Gesprächen ist mir klar geworden, es gibt wirklich richtig viele Wissenslücken noch. Also in bestimmten Bereichen sagen die Leute immer, ja, aber den Gender Care Gap, den kennen doch alle. Wenn ich auf die Straße gehe und x-beliebige Leute irgendwie anspreche, wie ist denn der Gender Care Gap bei 34-Jährigen, die ein Kind haben? Oder wie ist das, wenn beide Vollzeit arbeiten? Das kann mir natürlich niemand beantworten. Aber dieses Wissen darum ist total wichtig und auch zu wissen, wo kommt das eigentlich her? Weil nur so können wir Lösungen ableiten. Und diese Lösungen, die erarbeiten sich mühsam Paare alle irgendwie einzeln, aber die sind in der Breite auch nicht so richtig bekannt. Und das war die Motivation eben für dieses neue Buch Musterbruch, zu sagen, ich möchte mal gerne so einen Rundumschlag machen und so wirklich Dinge, die ich total erhellend finde, die Verständnis schaffen, aufzuarbeiten und dann zu gucken konkret, was bedeutet denn das für mein Leben? Also was kann ich anders machen, um nicht gegen all diese Hürden zu laufen, die wir alle spüren, weil das System außen um uns herum eben vor allem kapitalistisch ist, also will, dass wir alle Erwerbsarbeiten und gar keinen Platz für Sorgearbeit lässt und das auch Männern ganz schwierig macht, weil eben so der sorgende, emotionale Mann, das ist für viele vielleicht was, wo man denkt, ja, da wäre ich gerne, aber das lebt man dann nicht so offen, weil das eben auch aneckt. Also insofern eben Musterbruch. Also wie kommen wir dazu, diese Muster zu brechen, und zwar ohne, dass sich das so mühsam für uns anfühlt.
Also wenn ich es richtig verstehe, ist das jetzt quasi das, die Praxis oder der Praxisteil aus der Mental Load-Falle, weil da gehst du ja auf das Thema, da muss es ja erstmal definiert werden, weil das war ja sozusagen eher der Nukleus des Themas. Und jetzt gehst du sozusagen in die Praxis und sagst, ey, eigentlich ist es ja, es gibt schon Themen, also ihr könnt es schaffen, wenn ihr nur einfach mal reingeht und macht.
Genau, also genau, so einen bunten Blumenstrauß anzubieten, ne? Die Familien sind ja auch alle unterschiedlich, aber da einfach zu sagen, wo drückt denn der Schuh und was kann man da eigentlich machen? Und gar nicht so sehr eben zu sagen, das ist das Lebensmodell, was euch jetzt Friede, Freude, Eierkuchen bringt, sondern auch so Fragen hinterherzugehen wie Freizeit zum Beispiel. Freizeit brauchen wir alle, nicht nur aus Burnout-Prävention, sondern auch um gelassen und wohlwollend miteinander umzugehen und um empathisch zu sein. Und dann stellt man eben fest, wenn man in die Zahlen guckt, Männer sind relativ gut darin, Freizeit wahrzunehmen und Frauen sind wirklich katastrophal schlecht. Und daraus ist aber nicht abzuleiten, die Männer, das ist ja gemein, die machen da irgendwas falsch, sondern wirklich dahinter zu gucken, woher kommt denn das? Und warum fällt es Frauen so schwer, in einer unaufgeräumten Wohnung quasi sich aufs Sofa zu flätzen und zu sagen, du, ich habe jetzt Feierabend und warum kann aber umgekehrt, na, also wir sprechen ja immer ja so von Häufigkeiten, nicht von Einzelfällen, aber Männern fällt es eben leichter, dann Wäscheberge zu übersehen oder zu sagen, die Spülmaschine räume ich halt morgen ein. Und da zu verstehen, wo kommt das her? Und wie können wir Verständnis füreinander schaffen und wie lernen Frauen das dann auch und wie lernen auch Männer das zu unterstützen, dass es Frauen dann eben doch am Ende leichter fällt, diese Wäscheberge zu übersehen?
Also ich habe das Buch ja schon gelesen und ich habe es tatsächlich bis zum Schluss gelesen, was nicht typisch für mich ist. Und ich muss sagen, es gibt einfach auch viele Impulse, ne? Also das ist ja gut gelungen, dass, also jetzt nicht unbedingt konkrete Lösungsvorschläge, weil das ist ja sehr individuell pro Familie, aber wirklich so Gedankenanstöße. Und das ist ja das Wichtigste, glaube ich, dass man einmal so gedanklich in eine andere Bahn kommt, um vielleicht auch was zu ändern. Und was ich ganz interessant fand, unter anderem schreibst du in dem Buch, dass sich Väter doch viel öfter was von Müttern abgucken können oder sich an Müttern orientieren können. Fand ich ganz spannend, weil man oftmals danach ruft, dass Väter, moderne Väter gerade oder aktive Väter Vorbilder brauchen, dass sie die so wenig finden. Und du sagst jetzt einfach, ach Väter, guckt euch doch einfach die Mütter an. In welcher Hinsicht genau, wie meinst du das?
Genau, also ich versuche da die Eigenschaft, also dass man fürsorglich sein kann, loszulösen vom Geschlecht, weil die ist biologisch eben nicht an das Geschlecht gebunden. Das heißt, wenn wir in unserer Umgebung Menschen haben, die besonders gut sind darin, eben Fürsorge für andere zu übernehmen, dann sind es statistisch gesehen eher Frauen. Und das, da führt man sich ja ewig im Kreis. Also wenn Männer das gerne machen wollen, aber sich nur nach Männern orientieren und die gibt's aber nicht, dann wo sollen die herkommen? Also irgendwie muss man diesen Gap überwinden. Und der Vorschlag ist wirklich eben diese Fürsorgekompetenz, ist ja auch was, was man eben lernen kann, sich von Frauen abzugucken. Und wenn sich da innerlich jetzt schon so ein Widerstand bildet, dann ist ja die spannende Frage, woher kommt das eigentlich? Da muss man halt sagen, man hat doch in unserer Gesellschaft viele Assoziationen, die so zu weiblich konnotierten Tätigkeiten sind, die sind gar nicht so positiv. Und das kann man wirklich an den absurdesten Beispielen im Alltag sehen. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe neulich, musste ich einen Klodeckel austauschen. Und das ist wirklich nicht schwer. Ja. Aber ich kam mir wirklich, also so, es war so toll, den ausgewechselt zu haben. Und das ist bei ganz vielen handwerklichen Sachen so. Und wenn ich jetzt denke, so ein Kuchenbacken, das ist für mich halt ganz normal und ganz viele eben weiblich konnotierte Fähigkeiten, denke ich nicht hinterher so, wow, da habe ich jetzt dieses Regal angetübelt, das ist richtig fest und das ist ganz gerade, zeigt meine Wasserwaage etc. Und das sind eben dieses Ungleichgewicht, wie wir so männlich konnotierte Dinge bewerten in unserer Gesellschaft und wie wir weiblich konnotierte Dinge bewerten, das macht das am Ende so schwer, sich nach Frauen zu orientieren, weil das eben für Männer, die in diesem Feld, was gesellschaftlich höher anerkannt ist, gar nicht so erstrebenswert ist, quasi sich nach weiblichen Vorbildern zu richten. Dabei ist es ja was, was uns als Gesellschaft und in den Familien ja total gut tut. Davon profitieren wir ja. Und auch ein Kind profitiert von einem lieben, warmen Papa, der vorliest und der kuschelt und so weiter. Also das ist ja nichts, was irgendwem schadet, sondern da haben wir eine Blockade in unserem Kopf, weil es leider diese Tendenz gibt, eben weiblich konnotierte Tätigkeiten so abzuwerten. Wir sagen ja auch sowas wie, oh, die hat das wie so eine Mutti gemacht oder oh, die so fight like a girl, also so, die stellt sich wieder an wie so ein Mädchen und so. Und das ist nämlich das eigentliche Problem. Und deswegen fällt es Männern schwer, sich eben an weiblichen Vorbildern zu orientieren. Und das ist, also das bringt uns eigentlich nirgendwo hin.
Bei all dem, was du gerade schon aufgezählt oder als Beispiel genannt hast, angeblich machen ja Väter viele Dinge anders als Mütter. Machen sie es wirklich nur anders oder übersehen sie viele Dinge oder suchen sich dann ihre eigenen Nischen und sind dann sozusagen diejenigen, die sagen, ich mach das ja so. Irgendwie.
Genau, Nische ist, glaube ich, ein tolles Stichwort in dem Zusammenhang. Also es geht da ganz oft auch um Abgrenzung. Natürlich machen Männer Sachen anders als Frauen, aber eben nicht aufgrund des Geschlechts, sondern weil wir alle unterschiedlich sind. Also die Geschlechterforschung sagt genau das. Die Unterschiede zwischen den Menschen und auch also innerhalb des Geschlechts, die sind eben statistisch viel relevanter als zwischen den Geschlechtern. Wir versuchen eben so dieses binäre Denken, das macht in unserem Kopf so ein Entweder-Oder. Also das trennt alle Sachen und wir suchen ständig nach Abgrenzung. Also man will als Mann dann eben nicht auch ein fürsorgender, emotionaler, auf Beziehung ausgerichteter Vater sein, weil das macht ja schon die Mutter. Also was man sein will, ist halt dann cool trotz Kind zum Beispiel. Da gibt's so eine Kolumne. Und das kann man wirklich hinterfragen. Also ist das so toll? Also bringt das nicht vielleicht eher Konflikte? Und wem dient das eigentlich, dass wir dann auch sogar in unseren engsten Beziehungen so stark auf Abgrenzung uns orientieren?
Wir sagen jetzt Patricia nicht, dass Clint schon bei uns war mit.
Ja, das ist ja auch okay, also wen es anspricht.
Aber ich finde es trotzdem, bei mir kommt dann immer so dieses, ist wirklich viel präpositionierte Rolle, also das, was wir angelernt bekommen haben, auch ja drinne, ne? Also dass wir sozusagen uns bei dem ja auch orientieren, was am Ende des Tages ja unsere Eltern uns mitgegeben oder unsere Väter als Vorbilder, wir sind ja hier bei einem Papa-Podcast. Und das, da frage ich mich immer, wie, also kann man das aufbrechen, indem man, weil du sagst, binäres Denken statt einmal binäres Denken, ein einfaches Denken, es sind Menschen, wir sind alles Menschen und wir können am Ende des Tages ja alle dasselbe machen.
Mhm, genau.
Oder ist das so einfach gedacht?
Nee, das ist überhaupt nicht so einfach gedacht. Also wie wir das zum Beispiel in unseren Familien aufbrechen können, ist zu sagen, okay, also wenn wir nicht mehr machen das, was wir eh schon gut können, sondern uns wirklich in Gebiete reinwagen, in denen wir noch nicht gut sind. Also ich jetzt zum Beispiel kann kein Fahrrad reparieren. Das ist eigentlich komplett lachhaft, ja. Also mindestens der Vorderreifen irgendwie, muss man sagen, ist sehr wahrscheinlich, dass ich das irgendwie kann. Mache ich halt nicht, weil das hat mir nie jemand gezeigt und dann kann es zufällig der Mann, also ist der Reifen irgendwie platt, dann wartet man lieber noch eine Woche und dann macht es natürlich der Mann. Wenn ich möchte, dass das für meine Kinder anders funktioniert, dass sie nicht die Idee kriegen, Reifen reparieren oder Fahrrad reparieren, ist irgendwie hat das was mit Männern zu tun, dann heißt das, dass ich mir wirklich bewusst vornehmen muss, diese Fähigkeit mir anzueignen und mein Kind da mitzunehmen, auch auf diese Reise, ihnen Kindern beizubringen, eben das ist nicht, man wird geboren, man kann Fahrräder reparieren, sondern wirklich die Kinder mitzunehmen auf, hey, wie lernt man sowas? Also heutzutage guckt man sich wahrscheinlich erstmal ein YouTube-Video an. Oder man geht auch in einen netten Fahrradladen und sagt, hey, ich weiß erstmal gar nicht, brauche ich da irgendwie spezielles Werkzeug oder so. Und dass die Kinder dann einfach lernen, aha, man kann also Dinge einfach lernen, weil sie einen interessieren, weil das praktisch fürs Leben ist. Und wenn man da wirklich gegen diese Geschlechterklischees arbeitet, dann kann man das mindestens für die nächste Generation brechen, Musterbruch. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, wenn man das in Zukunft auch anders machen will. Weil es ist ja total schade, wenn man einen handwerklichen, orientierten Papa hat irgendwie, ne, dass es dann doch eine Tendenz gibt, dass der eher die Söhne beispielsweise mitnimmt und irgendwie denkt so, ja, ach, meine Tochter interessiert das vielleicht nicht so. Also gerade, ne, die handwerklichen Sachen, wie toll wäre bitte mein Leben, wenn ich nicht irgendwie bei jedem Ding einen Handwerker rufen müsste, sondern wüsste, wie das funktioniert. Also und das gilt natürlich auch für ganz viele weiblich konnotierte Dinge, ne? Also das sieht man ja oft dann leider auch in der älteren Generation bei so Rentnern, denen irgendwie die Frau weggestorben ist, die dann quasi sich nur noch von Dosen essen, ernähren oder jeden Tag irgendwie Kartoffeln nur noch kochen, weil sie einfach wirklich überhaupt nicht gelernt haben, wie man kocht, einfach wirklich richtig hilflos sind. Also von daher, uns würde das allen, glaube ich, sehr helfen, wenn wir uns bemühen, gerade in die Felder reinzugehen, in denen wir noch nicht durch unsere Sozialisation kompetent sind.
Gott, mein Sohn wird so handwerklich scheitern. Ich bin handwerklich so gar nicht begabt.
Ich auch nicht, aber Fahrräder kann ich ganz gut reparieren, jedenfalls den Vorderreifen. Und um dir Mut zu machen, Patricia, ich finde, das ist wie Klodeckel austauschen, Fahrradreparatur.
Wow, super. Dann gehe ich jetzt sofort los.
Du schaffst das. So, ich würde ganz gerne jetzt nochmal die Klischeeschublade aufmachen. Und zwar, wenn wir jetzt den Vätern und den Hörern sagen, so, guckt euch doch mal die Mütter an und lernt von denen, dann werden einige vielleicht sagen, die haben immer so einen weiblichen Perfektionismus, da will ich gar nicht hin. Mhm. Was ist aus deiner Sicht da dran, an diesem weiblichen Perfektionismus?
Im Wesentlichen glaube ich, also es gibt weiblichen Perfektionismus, natürlich gibt's den.
Es gibt auch männlichen, muss man dazu sagen.
Genau, aber das ist nicht das Grundproblem, warum wir in einer nicht gleichberechtigten Welt leben, ja. Oft wird es so ein bisschen verwechselt, wir hatten das Thema Prozessorientierung und Optimierung schon. Wenn ich hauptverantwortlich bin für die Sorgearbeit, für den Haushalt, für die Kinder, dann habe ich natürlich über die Jahre einfach Prozesse orientiert. Das heißt, ich möchte beispielsweise, dass der Fiebersaft an einem ganz bestimmten Ort immer steht, weil ich weiß, wenn mal irgendwie nachts was los ist und das Kind aufwacht und Fieber hat, dann will ich einen Griff machen, das soll 5 Minuten maximal dauern. Ich will den Fiebersaft geben, das Kind schläft im besten Fall wieder ein. Wir schlafen alle ein, wir können am nächsten Tag Erwerbsarbeiten gehen. Wenn ich erstmal eine halbe Stunde den Fiebersaft suchen muss, weil der irgendwo steht oder sich niemand drum gekümmert hat, dann weiß man ja einfach um die Folgen so. Und so solche Beispiele könnte ich jetzt ganz viele aufzählen, die werden eben oft dann so als Perfektionismus abgetan, dass man sagt, du, warum muss denn das jetzt genau so sein? Und da ist die Antwort in der Regel drauf, das ist ein Erfahrungswert, den ich in den letzten Jahren quasi gemacht habe. Und deswegen weiß ich, das funktioniert so am schnellsten und am besten. Und wenn dann eine andere Person eben nicht hauptsächlich verantwortlich ist, dann hat man natürlich den Willen zu sagen, du, ich weiß ja schon, wie es läuft, bitte mach das doch jetzt einfach so. Ich glaube aber, das ist kein weiblicher Perfektionismus, sondern wenn jetzt ein Mann hauptsächlich die Sorgearbeit zu Hause nimmt, dann hat er auch seine Schemata entwickelt, von denen er glaubt, du, das ist jetzt die sinnvollste Lösung.
Finde ich total spannend. Aber dann stelle ich mir gerade vor, ob es nicht vielleicht irgendwann mal sowas wie ein Elternprojektmanagement-Kurs geben könnte, so in die Basics. Weil ich glaube, das klingt jetzt alles sehr wirtschaftlich oder BWL-lastig. Ne? Projektmanagement ist immer meistens so ja BWLer. Was ich aber gar nicht so finde, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Parallelen. die viel vereinfachen können, eben wie beispielsweise sich abzuwechseln und so sagen, es gibt ein Projektlead für ein Thema. Ne, du hast jemanden, der geht dann rein oder die geht dann rein und hat dann sozusagen Übersicht und man spielt sich gegenseitig zu. Weil man muss ja nicht beide dieselben Aufgaben, weil das wäre ja Quatsch, glaube ich.
Also ja und nein. Also da kann man auch immer über Vor- und Nachteile diskutieren. Dieses, wenn beide beides machen, hat natürlich den Vorteil, dass man wirklich viel miteinander teilen kann. Ne? Also man teilt sowohl die Verantwortung als auch, wenn jemand kurzfristig ausfällt, dann weißt du trotzdem irgendwie alle Telefonnummern, Kontaktdaten, irgendwie weißt, was man irgendwie machen muss, wenn ein Kind aus der Schule kommt. Man ist halt viel robuster einfach aufgestellt. Aber es spricht nichts dagegen, dieses Lead-Modell auch zu wählen, so wie du sagst, solange sich das aber halt gerecht für beide anfühlt.
Total,
und
das,
ne,
war
man
meine
sich,
Intention damit, genau.
Genau, ja. Aber dann spricht da auch überhaupt gar nichts dagegen.
Mhm. Machen wir mal nochmal ein Thema auf, und zwar Maternal Gatekeeping. Ist ja auch so ein...
Ja, also das geht ja sehr in die Richtung, was wir gerade mit Perfektionismus besprochen haben und mit, ne, so man schottet sein Kompetenzgebiet irgendwie ab und lässt den Mann da gar nicht rein. Auch da würde ich sagen, das gibt's auf alle Fälle, ja. Also das, wenn man nur die, also in Anführungszeichen nur, die Sorgearbeit hat, dann hängt man da natürlich auch seine Identität dran, ja. Also man repräsentiert ja was, ne, und man möchte auch was darstellen, man möchte Wertschätzung dafür. Und da gibt es ganz sicherlich Paare, wo ein Mann wirklich gewillt ist, Dinge zu tun, aber er macht es eben nie gut genug so. Aber auch hier glaube ich, das ist vor allem so ein schöner Kampfbegriff, den man verwenden kann auf Social Media, wo dann beide Seiten draufspringen und man kann sich irgendwie super streiten. Aber das ist auch wieder nichts, wo ich drauf gucke und sage, das müssen wir wirklich mal unter die Lupe nehmen, weil wenn man das beseitigt, dann sind irgendwie ein Großteil aller Probleme der Gleichberechtigung irgendwie gelöst. Sondern das ist was Ernstzunehmendes, aber eben eher in so einem Randgebiet. Und damit kann man sich beschäftigen. Aber ich glaube, wenn wir wirklich darüber sprechen, wir wollen eigentlich gleichberechtigt miteinander leben, dann ist Maternal Gatekeeping nicht unsere Hürde.
Jetzt haben wir ziemlich viele heiße Eisen angefasst, finde ich.
Und wir sind, glaube ich, ganz gut drumherum gekommen.
Finde ich auch. Waren super Antworten. Ich würde ganz gerne nochmal auf deinen Vorschlag zurückkommen, dass doch Väter verstärkt sich was von den Müttern abgucken sollen. Das galt bei dir ja in erster Linie für Care-Arbeit und Sorgen und Kümmern. Lässt sich das denn auch auf die Arbeitswelt übertragen, aus deiner Sicht?
Also das ist eine schwierige Frage. Ist ja auch so ein schönes Minenfeld mit den Frauenquoten etc. Also ich glaube, worauf man sich sicher zurückziehen kann, ist zu sagen, also wenn man sich Studien über auch wirtschaftlichen Erfolg anguckt in Unternehmen, dann kann man eindeutig zeigen, je diverser Abteilungen und Firmen auch aufgestellt sind, desto erfolgreicher sind Unternehmen. Und was man daraus ableiten kann, ist, dass natürlich eine bessere Geschlechterdurchmischung gut tut. Und da hängt es dann vielleicht gar nicht so sehr wirklich an dem biologischen Geschlecht, sondern, wie wir ja vorher geredet haben, dann an den Orientierungen, die man so hat, also an den Fähigkeiten, die man mitbringt. Da ist es dann auch nichts Falsches, wenn quasi so typisch weiblich konnotierte Fähigkeiten von Männern auch irgendwie eingebracht werden. Das ist, wie soll ich sagen, das hatten wir ja eben schon, auf der anderen Seite auch schwierig, weil wir natürlich in der Erwerbswelt eine bestimmte Ausrichtung haben, die es Vätern auch tatsächlich schwer macht, diese weiblichen Eigenschaften oder die Sorge, Arbeitsorientierung und so weiter zu leben. Also das ist halt für viele wirklich ein Hindernis, zu zeigen zum Beispiel, ich bin ein aktiver Vater, Ich bin ein fürsorglicher Mensch, was ja eben in die Richtung geht, sich an Müttern zu orientieren. Und wirklich offen, nicht nur einen Terminblocker zu haben, ich kann Mittwoch ab 16 Uhr leider an keinen Termin mehr teilnehmen, sondern zu sagen, also da reinzuschreiben, das ist der Tag, an dem ich mein Kind vom Hort, vom Kindergarten irgendwie abhole. Und für Führungskräfte ist es halt dann noch schwieriger, quasi sich da so zu outen, in Anführungszeichen. Aber es täte den Unternehmen eigentlich ganz gut. Also man weiß, wenn Führungskräfte eben diese Fürsorglichkeit auch zeigen und dass sie eben Sorge, Verantwortung auch haben, dann trauen sich eben wieder andere Männer. Und wenn man dann wieder guckt, Unternehmen, die möglich machen, also die Vereinbarkeit möglich machen, die möglich machen, dass Eltern Väterzeit nehmen, das ist super für Unternehmen, weil das steigert die Loyalität, das steigert die Betriebszugehörigkeiten und am Ende, wie gesagt, ist das halt alles wirtschaftlich. Also es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Es würde der Arbeitswelt einfach generell gut tun, wenn wir nicht nur ein bestimmtes Bild vom fürsorgebefreiten, leistungsorientierten, immer verfügbaren Menschen hätten. Und das gilt halt eigentlich für Männer wie für Frauen. Also, ja.
Und was man sich tatsächlich ja abgucken kann als Mann, ist mehr Teilzeit, oder? Also ich meine, wie viele Mütter arbeiten Teilzeit, wie viele Väter arbeiten Teilzeit? Da ist halt irgendwie der Vater oder der Mann immer noch als Vollzeit-Malocher im Visier.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Teilzeitquote bei Männern ist ja sehr gering und absurderweise ist die bei Vätern ja geringer als bei kinderlosen Männern. Und das hat natürlich dann auch wieder Gründe, ne? Also der wirtschaftliche Druck ist ja über die letzten Jahre auch sehr gestiegen. Also wo früher ein Einkommen gereicht hat, braucht man, ich weiß nicht mehr ganz genau, 1,4 oder sogar 1,6 Einkommen, um quasi den gleichen Lebensstandard zu halten. Deswegen ist auch hier wiederum, ne, wir haben den Gender Pay Gap, ist alles so ein bisschen, also es gibt ziemlich viele Hürden. Aber wenn man über Teilzeit spricht, ist mir immer ganz wichtig, die Effekte, dass sich in einer Beziehung ein viel besseres Gefühl, eine bessere Verteilung einpendelt, die sind nicht, wenn ein Mann 20 Stunden arbeitet, sondern wenn man zum Beispiel vollzeitnah nur in Anführungszeichen arbeitet, wenn man von 40 auf 38 Stunden, das ist auch Teilzeit, aber das macht sich wirklich in der Verteilung der Sorgearbeit total bemerkbar und vielleicht ist das so ein Weg, den dann manche Familien eher gehen können, ja, dass man eben sagt, wir können uns das tatsächlich nicht leisten, dass der Mann irgendwie plötzlich die Hälfte der Zeit erwerbsarbeitet, aber vielleicht eben doch 38 oder 35 Stunden oder man kann sich diese Stunden irgendwie anders auf Tage aufteilen, da gibt's ja ganz viele Modelle, also lieber in kleinen Schritten denken als diesen Schocker, so wir arbeiten jetzt beide nur noch 20 Stunden die Woche, weil das würde ja einfach bedeuten, dass die Frau auch ungefähr so viel verdienen muss wie der Mann. Und das ist statistisch gesehen halt in den meisten Beziehungen nicht so.
Schöne Brücke zu meinem weiteren Thema. Beziehungsweise, ich glaube, bevor, oder kommen wir mal zum Ende, nochmal zum Mental Load, wollte ich sagen. Und das Thema Financial Load, was ja ein Stück weit mit dem, was du gerade schon am Boden gerade waren, ansetzt. Auf Instagram hast du letztens geschrieben, dass dieser Begriff erfunden wurde, um das Phänomen Mental Load zu schmälern. Wenn ich dich jetzt aber ein Stück weit so verstehe, dann ist es ja eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht auch genau aufgrund dieses Drucks, der ja bei Vätern dann teilweise, wenn wir jetzt mal auf Unternehmensseite gucken, wie da immer noch die Rollen verteilt werden und wie da immer noch das Bild von den Leistungsträgern auch besteht, dass dieser Druck vielleicht echt ist und nicht das Ganze schmälern will, sondern versucht irgendwie eine Parallele zu finden.
Ja, also natürlich ist, wenn man die alleinige finanzielle Verantwortung hat, ist das eine große Verantwortung. Ja, es gibt Alleinerziehende, das sind hauptsächlich Frauen, die werden das auf jeden Fall auch bestätigen, weil die eben oft auch hauptsächlich die finanzielle Verantwortung tragen. Genau. Also ich will nicht schmälern den Druck, den Alleinverdienende haben, aber augenöffnend ist wirklich, sich anzugucken, wie die Verteilung von Sorgearbeit läuft, wenn die Frau die Alleinverdienerin ist. Das sind 3% in Deutschland, 12% sind Hauptverdienerinnen, das heißt, sie erwirtschaften mehr als 60% des Einkommens der Familie. Und komischerweise ist es dort, ist die Argumentation eine völlig andere. Frauen, die Alleinverdienerinnen sind, die tragen quasi diesen Druck und sie machen mehr Sorgearbeit. Sie machen mehr Sorgearbeit als der Mann, der zu Hause ist und nicht erwerbsarbeitet. Und warum ist das so? Weil wir uns unseren Rollen so verpflichtet fühlen. Und deswegen versuchen die Frauen dann quasi ihre Weiblichkeit wiederherzustellen, indem sie besonders viel zu Hause übernehmen, weil sie ja auch den Mann sozusagen in Anführungszeichen entmännlichen. Aber diese Paare haben diese Diskussion nicht, dass die Frauen, die sagen dann nicht, ich bin hier die Alleinverdienerin, ich kann jetzt nicht auch noch die ganze Sorgearbeit übernehmen. Und das, finde ich, ist immer wichtig im Kopf zu halten. Also finanziell für die Familie zu sorgen, ist Druck. Das ist natürlich eine große Verantwortung und trägt für das Gesamtkonzept Familie bei. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass man das immer gegenhalten kann, gegen dieses Phänomen Mental Load. Weil Mental Load hängt in der engeren Definition wirklich an den Menschen, also an der direkten Sorgearbeit. Es gibt Mental Load auch in der Erwerbswelt, da geht's aber eher um Führungsverantwortung und auch um sowas wie in Teams dafür zu sorgen, dass die gut zusammenarbeiten können, dass man über Abteilungen hinweg gut zusammenarbeiten kann. Aber das erstreckt sich eben immer auf die Beziehungen. Und Financial Load ist wirklich auch erst aufgekommen, als diese Diskussion um Mental Load groß geworden ist, wo wirklich ich das auch ganz oft gehört habe, also dass Frauen gesagt haben, ich bin so froh, dass ich ein Wort habe, um mit meinem Partner darüber zu sprechen, und quasi so ein halbes Jahr später waren die nächsten Feedbacks so, immer wenn ich Mental Load sage, rollt mein Mann schon mit den Augen und sagt, geh mir weg mit deinem Mental Load, ich habe es auch nicht leicht, ich muss nämlich hier das ganze Geld dran schaffen. Und in dem Zuge, finde ich, ist halt das als Gegengewicht zu bringen, um diese Diskussion irgendwie abzuwürgen, das ist keine gute Sache und keine gute Grundlage, wo man irgendwie weiterkommt miteinander.
Genau. Das klingt wie eine, also Financial Load als Ausrede.
Ja.
Um sich nicht auf das Thema Mental Load einlassen zu müssen, beziehungsweise um eine Gegenposition aufzubauen.
Ja, genau.
Ja. Man kann es einfach nicht aufwiegen, ne? Muss man einfach sagen. Es sind zwei ganz unterschiedliche Sachen und die müssen beide auf unterschiedliche Art und Weise gelöst werden, schätze ich mal.
Ja, ja.
Eine Lösung wäre, dein Buch zu kaufen und zu lesen zum Beispiel.
Hoffentlich, ja.
So, wir müssen leider zum Ende kommen, aber keine Folge endet ohne unsere Abschlussfrage. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt oder das dich dein Leben lang schon begleitet hat. Dein Lieblingslied, dein Ohrwurm. Verrat uns, Patricia, welches Lied soll auf unsere echte Papas-Playlist?
Also ich habe mir passend zur Folge was ausgesucht, und zwar Captain Peng, die Tentakel von Delphi, und das Lied heißt Gelernt.
Ich kenne weder den Song noch die Band.
Was? Du kennst nicht Captain Peng?
Ah, Entschuldigung, ich bin ja so total...
Ja, dann abonniere Peng doch mal unsere echte Papas Playlist und dann wirst du den Song drauf kennenlernen. Nein, noch nicht, aber der kommt natürlich.
Ach, dann. Okay, sehr so schön.
Aber abonnieren ist das richtige Stichwort. Flo, die echte Papas Playlist bei Spotify kann man natürlich abonnieren, genau wie unseren Podcast. Den gibt's nicht nur bei Spotify, sondern überall. Jetzt bin ich total aus dem Konzept. Was soll ich sagen? Naja, abonnieren ist ja das Wichtigste, ne? Abonnieren, bewerten, hören.
Du wolltest mich nach der E-Mail-Adresse fragen.
Und uns gerne auch schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder allgemein zu den echten Papas. Und die E-Mail-Adresse weiß wie immer der Flo.
Genau, das ist podcast@echtepapas.de.
Jetzt hast du das aber schnell runtergerattert. Müssen wir noch in die Shownotes tun. Das hat keiner so schnell mitschreiben können. Gut, aber viel wichtiger ist außerdem ja noch, was unser Gast so, wo der zu finden ist, Patricia. Über dein Buch haben wir schon gesprochen. Das heißt, man findet dich in jeder Buchhandlung. Wo, ich meine, wenn ich jetzt frage, wo findet man dich noch im Internet, das ist eigentlich lächerlich, weil, also, du bist überall, oder?
Ich würde auch sagen, ich bin überall. Also man kann mich unter, ist ja wie mit Provisorien, ich habe irgendwie 1997 gedacht, das Nuff ist doch ein super Name fürs Internet. Und dann denke ich mir was Neues aus, wenn mir was einfällt. Aber ja, das Provisorium ist geblieben. Und wenn man das Nuff sucht, egal auf welcher Plattform, dann findet man mich.
Ja, aber tatsächlich, Plattform ist nochmal ein gutes Stichwort. Jetzt wo, also du bist ja auf Instagram, du bist auch auf Twitter, aber viele werden ja Twitter auch untreu. Hast du inzwischen eine Twitter-Alternative, wo du
Mastodon.
Auch sehr aktiv bist?
Ja, Mastodon finde ich ganz schön. Mit allen anderen Sachen konnte ich mich noch nicht so anfreunden. Es gibt ja noch Threads und Blue Sky, da bin ich auch überall, aber irgendwie ist auf Mastodon am schönsten.
Gut, okay, dann gehen wir da auch mal hin, oder? Ja, dann sehen wir uns bei Mastodon oder bei Twitter oder bei Facebook oder in der Buchhandlung. Jedenfalls vielen, vielen Dank, dass du bei den echten Papas warst, endlich, und für das Buch. Habe ich noch was vergessen? Nein, ne? Genug Dankeshymne.
Ja, schön, dass du da warst. War eine sehr spannende Folge und ich bleib dabei. Wir sollten nochmal eine Sonderfolge oder überhaupt eine Folge zum Mental Load machen.
So machen
sehr
wir.
Gerne.
Und dann laden wir die Patricia wieder ein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis bald.
Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.